Ja, mir ist wohl in dem Herrn, so haben wir gerade gesungen. Und ich glaube, so richtig verstehen können wir diese Worte nur, wenn wir in einer großen Notlage sind. Also wenn es uns so gut geht und so, dann ist es eigentlich ein bisschen ein langweiliges Lied. Das verstehen wir erst so richtig, wenn das ans Eingemachte geht und wenn wir merken, dass all die Sachen, die wir sonst im Leben so spannend finden und die uns so gefallen, wenn die alle versagen und wegbrechen, dann erst kommen wir zu dem zurück, wo wir sagen, diese Worte, wir haben Friede mit Gott, die sind unser Trost. Daran halten wir uns fest. Ich habe so den Eindruck, also ich habe jetzt so ein bisschen überlegt und auch wo ich das vorbereitet habe, das 12. Kapitel von der Apostelgeschichte, dass wir damit nicht so viel anfangen können, was da drin geschrieben steht. Für uns ist das eine Geschichte und die ist sehr weit weg von unserem Leben. Warum? Weil wir in unserem Leben das nicht kennen. Wir kennen nicht die Not der Verfolgung. Also ja, wir haben vielleicht, manchmal lacht jemand über uns und so, oder manchmal sagt jemand, ach, ihr Christen seid ja alle dumm, und das ist dann für uns schon so echt schockierend und wir können das dann so kaum aushalten und so, aber wir wissen nicht, was echte Verfolgung bedeutet. Wir haben das in unserem Leben noch nicht erfahren und deswegen fällt es uns irgendwie schwer, glaube ich, das zu verstehen, was das bedeutet, was uns der Lukas hier berichtet. Er schreibt ja diese Reportage über die erste Gemeinde, über Petrus, über Paulus. Und er schreibt uns all diese Dinge, damit sie uns etwas bedeuten, damit sie uns etwas sagen. Und ich wünsche mir, dass dieses Kapitel uns etwas sagt. Wir werden uns so ein bisschen auch noch rückbesinnen auf das, was wir letztes Mal schon durchgelesen haben, weil das einfach zusammengehört. Und zwar geht es heute um einen Krieg gegen Christus. Es geht um einen Krieg gegen den Leib Christi, gegen die Gemeinde. Und es geht um den, der diesen Krieg führt. Es geht um Herodes. Herodes führt hier einen Krieg gegen die Gemeinde und das ist ein blutiger Krieg. Also Herodes ist bereit, über Leichen zu gehen, die Gemeinde umzubringen. Und damit wir so ein bisschen das, ein Gefühl dafür bekommen, wollte ich euch erzählen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, 2009 gingen zwei junge Frauen, Anita, 24 Jahre alt, und Rita, 26 Jahre alt, also Anita und Rita von der Bibelschule Brake, in ein Praktikum. Dieses Praktikum war im Jemen in einem Krankenhaus. Die haben dort als Krankenpflegerin und in der Verwaltung gearbeitet. Und an einem Tag haben sie einen kleinen Ausflug gemacht mit einer Gruppe von Leuten und wurden dann entführt von Menschen, von bewaffneten Männern. Das gibt natürlich einen großen Schock. Man fängt an, die zu suchen, man versucht, sie zu finden. Und am nächsten Tag findet man ihre Leichen. Die Augen sind verbunden, die Hände sind gefesselt und sie wurden erschossen. Und einfach dann weggeworfen. Und jetzt ist die Frage, warum sind die beiden in den Jemen gegangen? Das war damals riesig in den Zeitungen. Man hat sich darüber aufgeregt, dass die das überhaupt machen. Das ist ja unverantwortlich. Warum sind die beiden dorthin gegangen? Ganz bewusst in die Gefahr gegangen. Wussten sie nicht, was ihnen passieren konnte? Warum sind sie so unvorsichtig? Und vielleicht müssen wir uns fragen, warum gehen Christen dahin, wo es gefährlich ist? Warum wagen Christen es, ihr Recht aufzugeben, ihr Geld, ihr Wohlergehen, ihre Gesundheit, ja sogar ihr Leben? Warum wagen sie das, werfen das sozusagen weg? Die Anita hat in ihrem Kalender neben die Flugzeiten für die Hin- und Rückreise die Worte aufgeschrieben, Liebe zu Jesus. Das war für sie das, was sie dort gemacht hat. Liebe zu Jesus, deswegen ist sie dorthin. Sie hat im Auftrag Jesu gelebt. Das ist es, was die Jünger Jesu antreibt. Also die Jünger Jesu treibt nicht an, dass sie möglichst sicher leben. Die Jünger Jesu treibt nicht an, dass sie gut Geld haben oder Geld verdienen. Die Jünger Jesu treibt auch nicht die Gesundheit an, wie sie am gesündesten leben können. Die Jünger Jesu treiben auch nicht die eigenen Wünsche oder die Ziele an. Nein, die Jünger Jesu treibt etwas anderes an. Koste es, was es wolle, im Auftrag Jesu zu leben. Die Wahrheit zu verkünden, wo man nur Lügen hören will und wo man für die Wahrheit umgebracht wird. Liebe weiterzugeben, wo Menschen Not haben, wo Menschen Hilfe brauchen. Dahin zu gehen und da diese Liebe weiterzugeben im Namen Jesu. Oder Vergebung zu schenken, wo die Feinde toben. Und jetzt, wenn man sagt, okay, die sind im Auftrag Jesu unterwegs, wir kennen alle die Stelle, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die sind ja dann in Jesu seinem Auftrag unterwegs und der würde sie ja dann auch beschützen, oder? Und ja, Jesus sagt das. Jesus sagt, ich bin bei euch, ich passe auf euch auf, aber das bedeutet es, dass man immer sicher ist. Oder haben die was falsch gemacht, die beiden? Anita und Rita, haben die vielleicht was falsch gemacht? Was bedeutet Sicherheit? Was bedeutet es, in Jesus seiner Hand sicher zu sein? Was meint Jesus mit Sicherheit in dieser Welt? Und ich will, dass wir uns, bevor wir in das 12. Kapitel einsteigen, so ein paar schockierende Worte von Jesus anschauen. Worte, die uns ein ganz erschreckendes Bild vermitteln von dem, was Jesus sich vorstellt, davon, wenn er sagt, ich bin bei euch. Und ich sende euch aus. Er sagt nämlich die Worte hier im Matthäus-Evangelium an seine Jünger. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Das bedeutet Sicherheit in Jesus seinen Augen. Das ist die Sicherheit, die Jesus dir anbietet, wenn du Christ bist. Also lass dich nicht mit falschen Versprechen irgendwie ködern. Jesus verspricht dir nicht Gesundheit und ein langes Leben. Jesus verspricht dir das hier. Ich sende dich wie Schafe unter die Wölfe. Wisst ihr, diese Welt ist ein gefährliches Pflaster, wenn du ein Christ bist. Sie ist so gefährlich wie ein hungriges Rudel Wölfe und du bist das kleine Schäfchen und du gehst da mittendurch. Das ist das Bild, das Jesus gebraucht, wenn er dich sieht. Das ist das Bild, das Jesus dir sagt, das ist es, was ich mit dir tun werde. So wirst du sein. Wir wissen, was mit einem Schaf passiert, das der Hirte mitten ins hungrige Wolfsrudel schickt. Ich habe dann bei der Vorbereitung mich so ein bisschen informiert. Gibt es immer wieder so Artikel, dann 55 Schafe auf einmal gerissen in Stade irgendwo da oben in Norddeutschland. Da sind die Wölfe dann gekommen und weil da halt der Zaun irgendwie offen war oder sowas, dann haben die Wölfe dann 55 Schafe auf einmal gerissen. Aber es waren nicht voll viele Wölfe. Aber die fangen dann an, die haben dann so einen Reflex und die töten dann alles, was sich bewegt. Alles, was sie sehen. Und die Schafe sind völlig wehrlos. Und die beißen alle Schafe tot. Und das sind, und das klingt jetzt hart, aber das sind Anita und Rita, die in den Jemen gehen. Sie sind Schafe von Jesus und er sendet sie mitten unter die Wölfe. Das ist schockierend. Und die Frage ist, bist du wirklich bereit, ein Jünger Jesu zu sein, wenn du das weißt? Für uns ist es so weit weg. Wir können uns das nicht vorstellen, weil uns kostet es ja nicht wirklich was, Jesus nachzufolgen. Wir müssen nicht wirklich was dafür bezahlen. Wir tun immer jeden Monat ein bisschen was spenden und so. Dann gehen wir sonntags in die Kirche und wenn wir so richtig fromm sind, dann kommen wir noch in die Bibelstunde und Gebetsstunde und dann beten wir sogar noch und vielleicht machen wir sogar noch Kinderstunde am Sonntag und geben uns da Mühe. Und das ist dann sozusagen unser großes Opfer, was wir für Jesus bringen. Aber so Wölfe und sowas, das ist von uns so weit weg. Aber Jesus will, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir unser Leben so sehen, dass wir bereit sind, als Schafe mitten unter die Wölfe zu gehen. Das sind die Jünger Jesu nämlich in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu, also der Leib Jesu, wir sind nicht berufen, stark zu sein. Wir sind nicht berufen, mächtig zu sein in dieser Welt. Wir sind nicht berufen, große Dinge zu ändern, politisch gesehen oder sowas. Das ist nicht so wirklich unser Auftrag. Dafür sind wir nicht da. Wir sind nicht berufen zur Sicherheit. Wir sind auch nicht berufen, unsere Feinde mit Waffen zu besiegen, uns durchzusetzen. Wir sind berufen, als Schafe unter die Wölfe zu gehen. Ja, klug wie Schlangen, ja, aber offen und ehrlich wie Tauben. Die Zähne, die Reißzähne, das sind die Waffen dieser Welt. Das ist die Macht der Fürsten dieser Welt. Das ist die Macht des Herodes. Sie können beißen und fressen, sie können Unschuldige reißen. Was bedeutet das praktisch? Und wir kommen dann ins 12. Kapitel nochmal, wir schauen uns nochmal das an, was Herodes tut. Herodes macht genau das. Er ist ein Wolf und die Gemeinde, das sind die Schäfchen. Um diese Zeit ging Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und er ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Also Herodes macht genau das, was Wölfe tun. Er packt sich so viel er kann, er holt sich die Christen, er misshandelt sie schwer und Jakobus wird von ihm enthauptet. Er findet in der Gemeinde seine neuen Lieblingsfeinde und das Volk feiert ihn. Herodes ist dieser Wolf, zu dem die Gemeinde geschickt worden ist, zu dem die Christen geschickt werden. Er hat seine Schäfchen gefunden und er hat sie gefressen. Wisst ihr, Herodes hat gar nicht wirklich was gegen die Christen. Also es ist ja nicht so, dass er sie persönlich hasst oder so, sondern es ist halt einfach für ihn von Vorteil, die umzubringen. Weil die Leute mögen das und das ist gut für ihn und deswegen macht er das. Er frisst halt, hat einen Vorteil davon, sie zu reißen und deswegen macht er das. Und auf der anderen Seite, also da steht Herodes und auf der anderen Seite steht Jakobus und der kann sich nicht wehren. Und die Gemeinde kann sich nicht wehren, obwohl sie viele sind. Aber sie haben keine Waffen. Jesus hat ihnen keine Waffen gegeben, sie haben keine Schwerter. Wie Schafe keine Krallen haben, um sich durchkratzen oder sich zu durchschlagen, irgendwie zu wehren, so hat die Gemeinde keine irdischen Waffen, weil Jesus die uns nicht gegeben hat. Wie ein Schaf keine Zähne hat, keine Reißzähne, um die Feinde unschädlich zu machen und zu beißen, so hat die Gemeinde keine Waffen, um sich zu wehren. Jesus sagt, pack das Schwert weg. Wer das Schwert zum Schwert greift, der wird durch Schwert umkehren. Und wir als Gemeinde, wir haben keine Waffen und wir brauchen sie auch nicht. Weil unser Auftrag, wir haben vorhin gesehen, was unser Auftrag ist. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ihr braucht nicht kämpfen, ihr braucht euch nicht wehren, ihr braucht nicht zu beißen und zu kratzen. Ihr geht dorthin, wo die sind mit den scharfen Zähnen. Jesus schickt seine Gemeinde so los in diese Welt. Und wisst ihr, was in der Kirchengeschichte immer passiert ist mit der Gemeinde? Die Folge ist ganz oft der Tod der Schafe. So viele Christen sind gestorben. So viele Christen wurden umgebracht. Lest die Biografien aus früheren Zeiten, lest es, so viele Christen haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass sie dorthin gegangen sind, um Menschen zu retten. Und Herodes macht eben genau das. Die Gemeinde hat große Sorge, die trifft sich voll Verzweiflung zum Beten. Und das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht das ist so das, was wir unter Kämpfen verstehen als Christen. Wir treffen uns zum Beten. Aber wisst ihr, eigentlich kämpfen, klar, das ist so ein bisschen das, was wir sagen, aber was tun wir eigentlich, wenn wir beten? Wir schreien um Hilfe. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was Jesus uns gegeben hat. Wir können um Hilfe rufen. Und die Gemeinde ruft um Hilfe, aber Petrus wird auch verhaftet und sein Tod ist auch fest beschlossen. Also Petrus wird ins Gefängnis gesteckt und Herodes will ihn genauso umbringen wie Jakobus davor. Also das ist seine Macht, das versucht er. Was soll die Gemeinde dagegen tun? Oder was kann die Gemeinde dagegen tun? Was könnten wir dagegen tun, wenn das bei uns so wäre? Wir können nichts tun. Wir können nichts tun, weil wir nicht dafür ausgestattet sind, zu kämpfen. Sie haben keine Zähne, keine Krallen. Die Wölfe können tun, was sie wollen. Das ist die Macht des Herodes und die Macht der Fürsten dieser Welt. Und die Christen scheinen leichte Beute. Ich will euch ein Beispiel erzählen, und zwar noch ein Beispiel, wo das auch so war. 1956, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt, und zwar von Jim Elliot. 1956 geht Jim Elliot mit vier anderen Missionaren, also zu fünft, zu einem unerreichten Indianerstamm. Das ist in Ecuador. Und sie wollen diesem unerreichten Stamm von Jesus erzählen. Man hat es mit dem Flugzeug ist man immer wieder da drüber geflogen, hat die dort gesehen. Und die haben sich lange, lange darauf vorbereitet, diesen Indianern zu begegnen. Sie wollen ihre Sprache lernen und die wollen Kontakt mit ihnen aufbauen. Sie wollen die Bibel in ihre Sprache übersetzen und die wollen, dass diese Menschen gerettet werden. Und die machen das, die geben sich sehr viel Mühe, diesen Kontakt aufzubauen. Die fliegen monatelang immer wieder über dieses Dorf. Die schmeißen immer wieder Geschenke runter. Sie lassen an einem Seil Geschenke runter und fliegen immer im Kreis. Und die Indianer hängen dann sogar Gegengeschenke da auf, an so einen Korb und solche Sachen. Und so versuchen sie, einen Kontakt aufzubauen und immer mehr so eine Verbindung zu diesem Stamm aufzubauen. Und dann irgendwann sagen sie, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt gehen wir dorthin. Und dann in der Nähe landen sie mit ihrem Flugzeug an einem Fluss und bauen sich dann dort sozusagen eine kleine Station auf. Und tatsächlich kommen sogar nach ein paar Tagen schon Indianer, sie zu besuchen. Und sie machen dann Fotos. Das weiß man, weil diese Fotos, dieser Film wurde dann gefunden. Und sie machen dann Fotos, wie diese Indianer dann zu ihnen gekommen sind, wie sie dann miteinander ja, versucht haben zu reden, sich ausgetauscht haben, die haben denen Geschenke gemacht und so weiter. Und dann verliert man den Kontakt zu ihnen. Der Funkkontakt bricht ab, es werden Suchtrupps losgeschickt und die Suchtrupps finden nur noch die Leichen. 5 Leichen, aufgespießt von den Speeren dieser Auka-Indianer. Die Christen als westliche Menschen, als aus einem hochentwickelten Land, die hätten mit Waffen dorthin gehen können, die müssten nicht sterben. Aber die sind dort nicht so hingegangen. Sie sind nicht mit Waffen dorthin gegangen, sie sind bewusst, ohne sich zu wehren, dorthin gegangen. Weil sie diese Menschen nicht besiegen wollten. Sie wollten sie gewinnen. Sie sind als Schafe unter die Wölfe gegangen. Als Schafe, ohne sich zu wehren, dorthin gegangen, wo man sie frisst. Und das versteht die Welt nicht, wenn man sowas erzählt. Aber wir als Christen wissen das, weil wir wissen, was Jesus selber getan hat und was Jesus uns gesagt hat, wer wir sind. Sie sind dorthin gegangen. Und vielleicht könntest du jetzt fragen, was soll das, Jesus? Warum tust du das? Das kann doch nicht gut gehen. Also da gehen 5 Missionare hin und dann sterben die alle. Und was nützt das? Hat es was gebracht? Wie soll dein Reich siegen? Wie soll deine Gemeinde gebaut werden, wenn deine Leute sterben? Wenn der Leib Christi so wehrlos ist und die Welt so brutal, wenn die Wölfe so mächtig sind und mit ihren Zähnen alles zerfleischen. Und wisst ihr, für uns sieht es dann so aus, als ob die Fürsten dieser Welt, als ob Herodes die Macht hat, als ob er die Kontrolle hat über alles. Aber das ist nicht der Fall. Wir sehen nämlich, dass Herodes keine Macht hat. Das berichtet uns dann Lukas. Lukas erzählt uns weiter und er sagt, eigentlich hat Herodes gar keine Macht. Der Leib Christi, die Gemeinde, wir brauchen keine Waffen. Weil die Fürsten der Welt, die sind machtlos gegen die Gemeinde Jesu. Jesus ist der, der die Macht in Händen hält. Sie sind ohnmächtig. Wir brauchen keine irdischen Waffen, um gegen diese Menschen zu kämpfen, weil sie ohnmächtig sind gegen den Leib Jesu. Und das zeigt uns Lukas dann mit dem, was dann später im Kapitel 12 steht. Und zwar Petrus wird ja verhaftet im Kapitel 12. Er wird ins Gefängnis gesteckt und Herodes will mit ihm das Gleiche machen wie mit Jakobus. Will ihm den Kopf abschlagen. Und genau in der Nacht, bevor das passiert, liegt Petrus dort gefesselt mit Ketten an 2 Wachen, bewacht mit mehreren Toren. Und dann passiert genau das, was hier steht im Kapitel 7. Da steht, plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllt die Zelle. Und er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken, und sagte, steh schnell auf, sagte er. Und sofort fielen die Ketten von seinen Handgelenken ab. Also Petrus ist gefesselt von Stahl. Und das fällt einfach durch seine Hände durch oder wie auch immer das dann abfällt. Und er steht einfach auf. Und er geht raus und die Türen gehen vor ihm auf, wie so automatische Türen im Supermarkt. Und die Wachen, die die Türen bewachen, die sehen nichts und hören nichts. Und er geht einfach durch. Die ganze Macht dieser Welt ist nichts wert, wenn man zu Jesus gehört. Petrus braucht keine Waffen. Die Gemeinde muss nicht für ihn kämpfen. Die Gemeinde muss keinen Angriff machen auf das Vor und dann hier den Petrus da rausholen. Die müssen das nicht machen. Wenn Jesus ihn rausholen will, dann kann er einfach gehen. Die Fürsten sind ohnmächtig. Es sieht zwar so aus, als ob sie die Macht haben, wenn Jakobus enthauptet wird, wenn Anita und Rita erschossen werden, wenn Jim Elliot oder seine 4 Freunde von Speeren durchbohrt werden, dann sieht es so aus, als ob die Welt die Macht hat. Als ob wir uns fürchten müssen vor dieser Welt. Aber die Wölfe haben nicht die Macht. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Jesus allein hat die Macht. Und das zeigt er immer wieder ganz deutlich. Und das zeigt er uns deswegen ganz deutlich, damit wir Ruhe finden bei diesem Gedanken. Damit wir ruhig sind. Damit wir uns nicht fürchten. Damit wir wissen, wenn Jesus mich rausholen will, dann brauche ich nicht dafür kämpfen. Dann wird er das tun. Jesus steht vor Pontius Pilatus und es wird verurteilt und Pontius Pilatus fragt ihn, hey, hast du keine Angst vor mir? Ich habe die Macht, dir Leben zu geben oder dich zu töten. Also ich, ich kann dich verurteilen. Hast du keine Angst vor mir? Und Jesus sagt, du hast keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also Jesus fürchtet sich gar nicht vor Pontius Pilatus. Jesus fürchtet sich vor überhaupt niemanden. Das heißt nicht, dass er nicht sterben muss. Aber Jesus stirbt nicht wegen den Menschen. Jesus, sein Leben können die Menschen nicht nehmen, sondern er kann es geben. Das liegt in seiner Macht und er kann sich's wieder nehmen. Und in ähnlicher Weise stehen wir in dieser Welt, die Christen. In ähnlicher Weise steht Jakobus in dieser Welt und Petrus und so steht auch Jim Elliot und die alle. Uns kann niemand das Leben nehmen. Nur Jesus kann uns unser Leben nehmen. Er kann uns heimholen, wann er es für richtig hält und durch die Mittel, durch die er für richtig hält. Ein Christ fällt niemals in die Hand dieser Welt. Er fällt nur in Gottes Hand. Petrus war niemals in der Hand des Herodes. Herodes konnte ihn nicht halten. Jakobus war auch nie in der Hand des Herodes. Herodes Schwert hätte Jakobus nie töten können. Gott, er war in Gottes Hand und Gott hat ihn heimgeholt durch das Schwert des Herodes. Die Missionare waren niemals in der Hand der Aukas, auch wenn sie durch ihre Hand gestorben sind, aber Gott hat sie heimgeholt, sie waren in seiner Hand. Die Fürsten dieser Welt, alles wovor wir uns fürchten, das ist ohnmächtig. Und das ist der Grund, warum wir keine Waffen brauchen. Warum wir wie Schafe unter die Wölfe gehen können und uns nicht fürchten müssen. Wenn wir bereit sind, so in diese Welt zu gehen, unser Leben so zu geben, dann brauchen wir uns nicht fürchten. Dann dürfen wir wissen, dass wir zu denen gehören, die in der Apostelgeschichte schon unterwegs waren. Wir dürfen wissen, dass wir zu den großen Missionaren der Weltgeschichte, der Kirchengeschichte gehören. Wir stehen auf denen ihrer Seite. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir sind in seiner liebenden Hand. Wir sind niemals in der Hand der Wölfe. Und wir brauchen uns vor ihnen nicht zu fürchten. Gott kann uns durch eine Herde wütender Wölfe führen und sie werden keine Macht haben, uns zu berühren. Oder Gott holt uns durch ihre Zähne nach Hause. Sie beißen uns und wir gehen zu ihm. Und die Frage ist, warum sollten wir dann zu diesen Wölfen gehen? Also, so okay, Jesus hat die Macht, wir können das alles, wir brauchen uns nicht zu fürchten und so. Aber wieso sollten wir das dann machen? Warum sagt Jesus, ich sende euch mitten unter die Wölfe wie Schafe? Macht es sich nicht Sinn, zu Hause zu bleiben? Also jetzt zum Beispiel Anita und Rita, die könnten ja einfach zu Hause bleiben. Würden die jetzt leben, die könnten auch gute Sachen zu Hause machen. Die müssen ja nicht zu den Wölfen gehen. Oder die Missionare hier, Jim Elliot und so, die brauchen das ja auch nicht. Warum sollten die das machen? Auf die Gefahr hin zerrissen zu werden. Und das ist das Letzte, um was es hier im Kapitel 12 geht. Und das ist jetzt ein längerer Abschnitt. Warum gehen wir in diese Welt? Warum gehen wir zu den Wölfen dieser Welt? Weil die Wölfe dieser Welt in großer Gefahr stehen. Weil über ihnen ein Gericht schwebt. Ich lese das vor, die Verse 20 bis 25. Apostelgeschichte 12, Verse 20 bis 25. Damals lag Herodes im Streit mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie gemeinsam eine Abordnung zu ihm, nachdem es ihnen gelungen war, Blastus, den königlichen Palastverwalter, als Fürsprecher zu gewinnen. So baten sie um Frieden, weil ihr Gebiet von Lebensmittellieferungen des königlichen Landes abhängig war. An einem bestimmten Tag sollte die Beilegung des Streites verkündigt werden. Herodes legte ein königliches Prachtgewand an und er nahm auf der Tribüne des Theaters Platz und dann hielt er eine feierliche Ansprache. Und das versammelte Volk schrie begeistert, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. In diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er sich als Gott verehren ließ und von Würmern zerfressen verendete er. Erstmal bis hier. Also Herodes, der hier den Krieg gegen die Gemeinde führt, der hat auch noch Streit mit anderen Leuten und irgendwie bringt er das wieder in Ordnung oder die wollen wieder Frieden mit ihm haben und der kommt dann hier, schafft wieder Frieden und da verkündigen sie das auf so einer gemeinsamen Pressekonferenz und die Leute, die jubeln ihm zu und der freut sich voll. Aber das, was ihm dann begegnet in diesem Augenblick, das ist ein schrecklicher Tod. Die Wölfe dieser Welt, die sind in einer schrecklichen Gefahr. Jesus wird sie richten. Sie stehen unter einem schrecklichen Gericht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus eingreift. Wir sind wehrlos, wenn wir zu diesen Wölfen gehen. Wir kämpfen nicht mit Waffen, mit den Waffen dieser Welt. Wir kämpfen nicht mit ihnen. Aber wir wissen, dass Jesus gegen sie kämpfen wird. Wenn sie sich gegen ihn stellen, wer sich gegen die Gemeinde Jesu stellt, wer nicht gehorsam ist dem Wort Jesu, gegen den wird Jesus sich stellen. Und Jesus wird sie richten. Wir haben das im Römerbrief, gerade im ersten Kapitel, da ging es ja genau in den Predigten immer wieder darum, dass Paulus sagt, das Gericht Gottes schwebt über den Menschen. Das bedeutet, das Gericht schwebte über Herodes die ganze Zeit. Jesus hat die ganze Zeit auf ihn geschaut und Jesus, sein Urteil war gefällt. Und Herodes, es war nur eine Frage der Zeit, bis Jesus sein Urteil ausführen würde. Jesus nimmt sich das Recht heraus, jetzt schon Gericht zu üben. Und er hat es damals mit Herodes gemacht. Und das war zum Beispiel für die Gemeinde damals, war das so, das hat für sie ganz klar zusammengehört. Lukas berichtet uns das so, dass es zusammengehört. Er sagt, Herodes stellt sich gegen die Gemeinde. Er tötet Jakobus und er steckt Petrus ins Gefängnis. Und was macht Jesus dann? Jesus schlägt ihn und von Würmern zerfressen verendet er dort auf der Bühne. Das ist es, was Jesus gemacht hat. Die Christen haben gesagt, Jesus hat ganz klar eingegriffen. Das ist für uns offensichtlich. Wer sich gegen Jesus stellt, gegen die Gemeinde stellt, wer sowas der Gemeinde antut, der bezahlt dafür. Uns ist das irgendwie nicht so bewusst, aber das ist auch heute so. Wir kriegen nur immer nicht die Erklärung, aber auch heute ist es so, wer sich gegen Jesus stellt, der ist ein Feind Jesu und Jesus wird ihn bezahlen lassen. Nicht immer so offensichtlich, wie das bei Herodes der Fall war, aber er wird es tun. Jeder, der Jesus nicht gehorcht, wird den Preis dafür bezahlen. Jeder, der sich gegen die Christen stellt, der die Christen wehtut oder verletzt, der wird seinen Preis dafür bezahlen, wenn er nicht umkehrt und Rettung findet. Wenn er nicht umkehrt und unter der Gnade Jesu Rettung findet. Das ist es, was die Christen damals, das war das, was Lukas uns zeigen will. Lukas will uns sagen, hey, so funktioniert es nicht. Man kann nicht einfach gegen die Christen sein und gegen die Christen kämpfen. Man wird dafür bezahlen. Paulus schreibt es im Römerbrief, im zweiten Kapitel schreibt er, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Und dann sagt er, den einen wird er das geben und dann sagt er, den anderen aber, die nur an sich selber denken und die sich weigern der Wahrheit gehorchen, die dem Unrecht gehorsam sind, denen gilt sein grimmiger Zorn. Bedrängende Angst wird über die Menschen kommen, die Böses tun. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Das ist es, was Jesus sagt. Schaut mal, wenn wir in diese Welt gehen und wenn die Wölfe um uns herum sind und wir haben vor ihnen Angst. Wisst ihr, ihr kennt ja diesen Spruch, die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Hier muss man das so sagen, die müssen mehr Angst haben vor Gott, als wir vor ihnen haben müssen. Gottes Gericht steht über ihnen. Sein grimmiger Zorn schwebt über ihnen und bedrängende Angst muss eigentlich über ihnen sein. Und Gott gibt auch diese Angst über sie. Wir Christen sind wirklich wehrlos. Die Fürsten dieser Welt, sie fletschen ihre Zähne, aber am Ende fallen sie in seine Hand. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Seine Hand kommt zum Gericht über diese Menschen. Und seine Hand kommt zur Heilung und zum Trost und zur Hilfe für seine Schafe. Das ist der Unterschied, den wir haben, den wir machen müssen. Wenn wir uns fürchten in dieser Welt, dann müssen wir uns diesen Unterschied bewusst machen. Das ist es, was Jesus macht. Diesen Unterschied macht Jesus. Wir haben keine Waffen, wir sind wehrlos, aber wir werden trotzdem bestehen. Wir haben durch die Jahrtausende hin immer bestanden. Die Leute, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Ich sage das immer wieder, aber mich fasziniert es so sehr. In der Sowjetunion hat man damals im Fernsehen versprochen, wir werden euch in 10 Jahren den letzten Christen zeigen. Und 10 Jahre später gab es die Sowjetunion nicht mehr. Die Nazis haben genau das Gleiche gesagt. In 10 Jahren wird niemand mehr an euren imaginären Jesus glauben. Und 10 Jahre später gab es die Nazis nicht mehr. So war es immer in dieser Welt. So ist es immer gelaufen. Ich möchte euch ein Beispiel oder eine Geschichte vorlesen von Wilhelm Busch. Er schreibt das über seinen Bruder. Und zwar genau über dieses, dass Gott mitspielt, dass Gott eingreift, dass Gott dort ist, wo seine Menschen für ihn leben. Er schreibt, ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, es wird Ihnen deutlich, dass es mir vor allem darauf ankommt, Ihnen zu sagen, in dem Augenblick, wo ich mich auf die Seite Gottes stelle, da spielt Gott ganz geheimnisvoll mit, in geradezu unheimlicher Weise. Da war mein Bruder Johannes, also Johannes Busch, in Bochum verhaftet worden. Und dann hörte ich, er würde am nächsten Tag entlassen. Und ich fuhr hin und ich holte ihn dort ab. Diese 2 Stunden sind mir unvergesslich. Er hat dasselbe erlebt wie ich. 2 Tage im Gefängnis, abgrundtiefe Verzweiflung und Angst und dann endlich ein Ohr, das hören kann. Wenn Gott im Gericht redet, dann kann man Jesus ganz neu als Heiland erkennen. Und er sagte, für mich war das erschütterndste Erlebnis folgendes. Und er erzählte, da war vom Präsidium da draußen eine Treppe, 3 Stufen, die ziemlich glatt waren. Und sie hatten ihn, den Johannes, abends verhaftet. Und es gab eine ziemlich große Aufregung, wenn so ein bekannter Pfarrer ins Gefängnis kam. Da stand sofort in allen ausländischen Zeitungen, in der Schweiz, in Dänemark und in Holland. Und so war auch bei den Beamten, der Polizei, wilde Aufregung und Diskussion drüber. Ist es richtig, den zu verhaften oder nicht? Und einer schrie immer wieder, das ist richtig, wir müssen den Pfaffen das Maul stopfen. Und dieser Schreier ging am Abend noch einmal aus dem Haus raus, aus dem Präsidium. Und irgendjemand hatte eine Bananenschale auf die Stufen geworfen und der Mann rutschte auf den Stufen so unselig aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Können Sie sich die Situation vorstellen? Eine halbe Stunde, nachdem er geschrien hat, dem Pfaffen soll man das Maul stopfen, liegt er tot auf der Treppe. Und Sie können sagen, das ist Zufall. Natürlich, das kann ich Ihnen nicht widerlegen. Aber das weiß ich, dass die Staatspolizei nicht mehr an Zufall glaubte. Mein Bruder, also Johannes, sagte, und da fing das mit der Seelsorge an. Da kam einer nach dem anderen völlig aufgelöst zu mir und sagte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Dann, ja, aber das ist noch ein Kinderspiel, auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Was danach kommt, das ist es. Mein Bruder sagte, diese paar Tage waren eine Evangelisation, wie ich sie in meinem Leben noch nie erlebt habe. Dieses merkwürdige Mitspielen Gottes habe ich erlebt. Da sitzt dieser Johannes Busch im Gefängnis und der sitzt unter diesen ganzen Wölfen, die ihn auffressen können, die Macht haben scheinbar. Und dann passiert so ein kleines Ding wie eine Bananenschale auf der Treppe. Gott greift ein, Jesus greift ein und alle Wölfe haben auf einmal Angst. Und die kommen zu ihm und fragen ihn, macht Gott wirklich sowas? Straft Gott wirklich? Also tötet Gott wirklich? Ist das dein Gott? Und sie fragen, wie kann ich diesem Zorn entkommen? Wie kann ich diesem Gott entkommen? Ich merke, ich bin auf dem falschen Weg. Jetzt kommt die Stunde der Schafe. Schaut mal, der Johannes Busch, der saß da im Gefängnis. Ja, der war wehrlos, der konnte nichts tun. Aber die sich wirklich fürchten mussten, das waren die, die ihn dort eingesperrt haben. Die mussten sich fürchten. Mag die eine... Ein weiteres Erlebnis von Wilhelm Busch, wo er das beschreibt, er wurde in einem Polizeiauto gefangen genommen und sollte weggefahren werden und das Polizeiauto sprang nicht an und die waren verzweifelt und es sprang einfach nicht an und da waren ganz viele Leute außen rum und irgendwann haben die schon Angst gehabt und er hat zu dem Mann, der ihn da verhaftet hat, zu diesem Polizisten, hat er gesagt, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Schaut mal, dieser wehrlose Gefangene, und auf der anderen Seite der Wolf, der die Macht hat, ihn umzubringen. Und dieses Schaf sagt zu ihm, du, mit dir will ich nicht tauschen. Du musst dich so sehr fürchten. Und ich nicht. Brauch keine Angst haben. Ich fürchte mich nicht, egal wohin ihr mich steckt. Das ist die Stunde der Schafe. Und sie zeigen, wo Rettung ist. Schaut mal, und genau das ist damals passiert. Also genau das Gleiche, was dieser Johannes Busch erzählt hat. Er sagt, das war eine Riesenevangelisation. Auf einmal waren die Leute schockiert. Und die wollten auf einmal alle von Jesus wissen. Die wollten auf einmal alle wissen, wie kann ich gerettet werden, dass ich nicht so unselig sterben muss. Und genau das Gleiche, erzählt uns Lukas, ist damals auch passiert. Herodes kämpft gegen die Gemeinde und auf schreckliche Weise tötet Gott ihn. Ein Engel Gottes schlägt ihn und er fällt tot um. Und die Leute sind schockiert. Und immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Das war die Folge von dem, was da passiert ist. Das war die Folge davon, dass Herodes sich gegen Christus gestellt hat. Meine Lieben, das ist damals in Jerusalem passiert. So war das damals. Oder wenn wir das hier die Geschichte lesen von Johannes Busch und von Wilhelm Busch und so, das war hier auch vor 100 Jahren. Oder die Missionare da, die waren auch, das war alles so weit weg von uns. Wir kennen das irgendwie nicht. Wisst ihr aber, dass wir nicht in der Todesgefahr schweben, heißt ja nicht, dass wir nicht unser Leben geben müssen. Wir müssen halt nicht unser Blut lassen. Wir müssen halt nicht sterben. Aber vielleicht müssen wir uns fragen, wo sind wir bereit, unser Leben zu geben? Wo sind wir bereit, in die Not zu gehen oder in die Gefahr zu gehen? Wo sind wir bereit, wie Schafe unter den Wölfen zu sein, ohne uns zu wehren, ohne zu kämpfen, einfach nur ruhig zu bleiben, einfach nur zu vertrauen, dass Gott uns rettet, dass Gott uns hilft und dass wir dort sind, wo Gott uns haben will. Jesus, sein Anspruch gilt an uns heute. Jesus fordert dein ganzes Leben. Jesus fordert dich vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und auch wenn du schläfst. Dann fordert er alles. So wie damals. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Liebe, unsere Leidenschaft, die gehört doch genauso Jesus Christus. Wisst ihr, ich habe mir das so überlegt, wenn jemand uns fragen würde, also hier, wenn jemand fragen würde, wärst du bereit, dein Leben in einem Krankenhaus im Jemen zu riskieren, damit Menschen gerettet werden, dann würden, glaube ich, viele von uns sagen, ja, doch, könnte ich machen. Also ich würde da hingehen und würde das machen. Wisst ihr, wir wünschen uns, dass wir bereit sind, unser Leben hinzulegen, um Menschen in Jemen in Jesu Namen zu retten. Aber wie oft sind wir nicht mal bereit, unser Handy hinzulegen, um Menschen hier in Deutschland zu dienen, um Jesu Worte zu studieren, damit wir sie besser kennen, damit wir sie besser weitersagen können. Wir würden gerne unser Leben hingeben, aber unser Handy, das können wir nicht hinlegen. Wir bewundern das, wenn die Christen dann diesen Menschen in Jemen vergeben, wenn die Eltern dann von Anita und Rita sagen, wir vergeben denen. Aber wir sind gar nicht, so oft sind wir nicht bereit, unseren Nachbarn zu vergeben, der so ein bisschen gehässig uns gegenüber ist, der immer wieder fiese Sachen sagt oder die Gemeinheiten von hier in der Gemeinde, wenn jemand uns was sagt, was uns wehtut. Also wir bewundern das schon, dass die alle ihren Feinden vergeben, den Mördern und so. Aber wir vergeben niemanden, der uns beleidigt. Wir bewundern die Vorbilder. Elisabeth Elliot, die hat dann den Mördern ihres Mannes vergeben. Die hat ihre kleine Tochter genommen und die ist dann in diesen Indianerstamm gegangen, die ihren Mann umgebracht haben. Und wir bewundern das. Aber können wir das auch? Wir wollen auch in großen Dingen ein helles Licht sein. Aber wisst ihr, vielleicht müssen wir das erst in kleinen Dingen üben. Vielleicht in kleinen Dingen anfangen, unser Leben aufzugeben. Unsere Zeit anders zu investieren, zu schauen, okay, wo gibt es Leute, die Hilfe brauchen, die Liebe brauchen und im Namen Jesu können wir denen diese Liebe geben. Wisst ihr, nur weil es uns nicht so viel kostet, heißt es ja nicht, dass wir es nicht tun müssen. Wir können jemand einladen, der nicht eingeladen wird, um Jesu Liebe willen. Wir können jemanden kennenlernen und lernen, ihn zu lieben, weil Jesus ihn lieb hat. Das bedeutet es, das Wesen des Lammes, also Jesu Wesen, in diese böse Welt zu tragen. Unsere Schwiegermutter, die unfreundlich ist, und wir tragen ihr dann diese Worte nicht nach. Wir denken nicht immer darüber nach und lassen die dann in unserem Kopf kreisen und bauen das dann auf und dann verwenden wir das gegen sie. Das ist nur eine Kleinigkeit vielleicht. Das ist aber die Art, wie wir lernen können, unser Leben heute aufzugeben, unsere Rechte aufzugeben und ja, wie Schafe zu sein in einer Welt, die nicht gerade sehr freundlich ist. Wenn Jesus sagt, gebt euer Leben hin, dann frage ich mich, sind wir uns bewusst, was das bedeutet? Jesus hat einmal gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Also wenn wir versuchen, unser Leben irgendwie unter Kontrolle zu haben, wenn wir versuchen, Sicherheit zu behalten und wenn wir es gut haben wollen und wenn wir dafür kämpfen, dann sagt Jesus, ihr werdet es nicht schaffen. Und er sagt, nur wer sein Leben für mich aufgibt, in meinem Namen, der wird sein Leben gewinnen. Und das wünsche ich mir, dass ich das kann, weil ich ja das, also ich bin ja auch nicht anders als ihr, ich kenne das auch nur aus Büchern. Ich wünschte mir auch, dass ich ein Glaubensheld sein könnte. Und ich glaube, ich muss das erstmal in kleinen Dingen lernen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal auch eine große Gelegenheit, wo ich das dann hoffentlich so gut gelernt habe, Jesus zu vertrauen, dass ich mich dann wage, das auch zu tun. Und ich wünsche mir, dass ich das bei euch oder dass ihr das bei euch auch so seht. Amen. Ja, stehen wir auf. Ich bete und danach kommt ja noch die Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Du hast alles aufgegeben. Du wusstest ganz genau, was wir mit dir machen werden. Und du hast es trotzdem gemacht. Du hast alles hingegeben. Du hast jeden Tag dieses Lebens auf der Erde hat dich so viel gekostet. Und du hättest das nicht machen müssen. Aber du hast es gerne gemacht. Du hast es gemacht, um der Freude willen, um uns zu erlösen. Danke dir dafür. Herr Jesus, und du sendest uns genauso in diese Welt, wie du selber gekommen bist. Wie Schafe unter die Wölfe. Und du sagst sogar, dass das uns unser Leben kosten wird. Und wir können das gar nicht so richtig begreifen, vor allem wir, denen es so gut geht. Ich bitte dich, dass du uns da Augen dafür schenkst, dass du jedem zeigst, was sein Weg ist, was die kleinen Dinge sind, in denen wir heute diesen Gehorsam und diesen Glaubensschritt lernen können, damit wir auch einmal als helle Lichter leuchten können in deinem Namen und dein Wesen in diese Welt tragen. Ich bitte dich, dass du uns segnest, Herr. Amen.